Wir sind in Lukas Kapitel 22. Jennifer ist ja in Amerika. Ich bin Strohwitwe jetzt für einen Monat. Und wir telefonieren jeden Tag. Und ich habe auch viele Fotos von ihr in der Wohnung stehen. Und das ist schön, wenn ich die Fotos von ihr sehe, dann denke ich an sie und dann wärmt das mein Herz. Und Jesus wird uns heute in unserem Text ein Bild geben von seiner Liebe für uns im Abendmahl. Einfach ein Bild davon, wie viel wir ihm bedeuten und wie weit er gegangen ist, um uns bei sich zu haben. Zuerst sehen wir die Vorbereitung dafür im Vers 7 in Lukas 22. Da ist es, es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem das Passa geschlachtet werden musste. Das Passamahl war ursprünglich ein Mahl, das Passafest, und dann folgten 7 Tage des Festes der ungesäuerten Brote, wo sie 7 Tage lang nur ungesäuerte Brote gegessen haben. Das war symbolisch dafür, für die Eile, die das Volk Israel hatte beim Auszug aus Ägypten. Aber im Denken der Leute, mit dem Lauf der Zeit ist das verschmolzen, und so sagt er hier, der Tag der ungesäuerten Brote, das Passa ist zu einem geworden, zumindest so im Sprachgebrauch der Leute. Und dann lesen wir im Vers 8, und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passa, dass wir es essen. Das Passamahl war ein Erinnerungsmahl, sollte die Israeliten daran erinnern an Gottes Verschonung beim Auszug aus Ägypten, aus Gottes Befreiung oder Erlösung aus der Sklaverei in Ägypten durch das Vertrauen auf das Opfer eines Lammes. Ihr kennt die Geschichte, ihr könnt sie nachlesen. 2. Mose. Dass Gott die Ägypter, die die Israeliten versklavt hatten, konfrontiert hat mit verschiedenen Plagen. Und die letzte Plage war, dass Gott gesagt hat, wenn ihr mein Volk nicht frei lässt, wenn ihr es nicht ziehen lässt, dann werde ich den Erstgeborenen von allem in Ägypten erschlagen. Von Menschen, Tieren, von allem. Und er hat seinem Volk gesagt, ihr schlachtet ein Opferlamm und streicht das Blut des Lammes an den Türpfosten. Und dann, wenn dieser Engel, der das Gericht Gottes ausführt, vorbeigeht an diesen Häusern, alle, die da drin sind, die sozusagen bedeckt sind von dem Blut des Lammes, all die werde ich verschonen, denen werde ich Gnade schenken. Und dadurch hat Gott, durch dieses Gerichtswirken, hat Gott sein Volk erlöst und befreit aus der Sklaverei in Ägypten. Ganzen Alten Testament sehen wir Opfer. Opfer, wo ein unschuldiges Lamm, das nebenbei auch vollkommen sein musste, keinen Makel haben durfte, ein unschuldiges Opfertier hat den Platz des Schuldigen eingenommen, damit der Schuldige nicht gerichtet wird, sondern Gemeinschaft haben kann mit Gott. Also ein unschuldiger, perfekter Stellvertreter. Gott wollte sein Volk was lehren dadurch, wollte sein Volk vorbereiten auf Jesus. Das sind alles Bilder im Alten Testament, die die Menschen auf Jesus vorbereitet haben. Und dann, als Jesus gekommen ist, hat Johannes der Täufer gesagt, seht, dieser ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Dieser ist wie so ein Opferlamm, der sein Leben einsetzen wird, damit wir frei sein können, Erlösung erfahren können und damit wir nicht gerichtet werden. Und dafür ist das Passa auch ein Bild auf Jesus. Soll die Menschen auf ihn vorbereiten. Er hat am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen. Er ist für uns zum Opfer geworden. Und dadurch hat er uns befreit von der Sklaverei der Sünde und von der Verdammnis der Sünde und der Macht der Sünde. Wir sind jetzt hier mit Jesus am Tag vor seiner Kreuzigung. Am Abend, bevor Jesus gefangen genommen wird. Und könnt ihr euch vorstellen, wie das für Jesus gewesen sein musste, das Passamahl zu feiern an diesem Abend? Das auf ihn hinweist, auf das, was er in ein paar Stunden erdulden wird müssen und erleiden wird müssen um unseretwillen. Vers 8 nochmal, und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passa, dass wir es essen. Sie aber sprachen zu ihm, wo willst du, dass wir es bereiten? Er aber sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Also ein Mann, der einen Krug Wasser trägt, und es war ungewöhnlich, dass normalerweise die Frauen getan damals, das wäre wie wenn ich heute sagen würde, geht in die Stadt und ihr werdet einen Mann mit einer Handtasche sehen. Das ist ungewöhnlich, ne? Und ihm folgt nach. Folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht, und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen, der Lehrer sagt dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Polstern belegten Obersaal zeigen, dort bereitet. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Also wir sehen hier eigentlich sowas wie eine Undercover-Aktion, wie so ein Agentenfilm. Warum hat Jesus das so seltsam gemacht? Warum hat Jesus nicht einfach gesagt, hey Jungs, geht in die Hauptstraße 10 und da könnt ihr das Passafest für uns bereiten. Könnt ihr ja kochen, alles zubereiten. Warum hat Jesus das so seltsam verborgen getan? Ja, wir haben letztes Mal gelesen, dass Judas einen Komplott mit den Leitern des Volkes geschlossen hat und versprochen hat, Jesus ohne Aufsehen zu überliefern. Also die Jünger hatten sozusagen einen Doppelagenten in ihren Reihen und das ist hier so eine Spionageabwehraktion. Jesus wollte den Ort geheim halten, wo sie das Abendmahl feiern sollten, damit Judas ihn nicht verraten konnte, nicht zu den Priestern laufen konnte und sagen, hey, die sind in der Hauptstraße 10, da könnt ihr ihn ohne großes Aufsehen festnehmen. Nee, Jesus wollte einen geschützten Raum haben. Er wollte diese Zeit mit den Jüngern haben. Vers 14. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes, bis unsere Erlösung vollendet ist und wir in Herrlichkeit sind, völlig befreit von Sünde, Teufel und Tod. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Wieder, gemeint hier ist das Reich Gottes in Vollendung, Gottes Herrschaft in Vollendung. Wenn alle auferstandenen, erretteten Platz nehmen werden an einer Riesentafel, um das Hochzeitsmahl des Lammes zu feiern. In einem gewissen Sinn fastet Jesus, bis alle Erlösten mit ihm versammelt sind im Himmel, seinem Reich. Ich möchte, dass ihr hier in diesen Versen, besonders im Vers 15, diese Intensität spürt, diese Intensität von Gottes Liebe. Als Jesus zu seinen Jüngern sagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Mit Sehnsucht. Der Herr wollte an diesem Tag vor seinem Tod mit seinen Jüngern sein. Er hat sich gesehnt nach Gemeinschaft mit ihnen. Spürt er da dieses Verlangen, was in Jesus da ist? Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, das mit euch zu feiern. Der Herr wollte mit ihnen sein. Und der Herr möchte mit dir sein. Das ist unglaublich eigentlich. Der Herr möchte mit uns sein. Und Leute, wenn uns das nicht von den Socken haut, dann eigentlich nur, weil wir uns so dran gewöhnt haben. Aber es ist unglaublich. Stell dir vor, du bekommst einen Anruf, das Telefon klingelt, dring, dring, du hebst ab und auf der anderen Seite ist Brad Pitt oder Julia Roberts oder David Beckham oder Angela Merkel oder wer immer dein großer Star ist. Auf der anderen Seite ist diese berühmte Persönlichkeit und die sagt, hey, ich möchte Weihnachten dieses Jahr mit dir feiern. Mit mir? Hey, ich würde alles geben, um dich zu treffen. Wo soll ich hinkommen? Nur eine Autogrammkarte, ich wäre zufrieden. Und diese Person sagt aber, nee, ich will zu dir kommen. Mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, mit dir Gemeinschaft zu haben. Wie wäre das für euch? Würde ich das umhauen? Und wie komisch wäre es, wenn du sagen würdest, ist mir eigentlich egal, interessiert mich nicht wirklich. Tschüss. Würdet ihr nicht machen, oder, wenn der Brad Pitt am anderen Ende der Leitung ist? Und wie viel mehr ist es ein Hammer, dass der allmächtige, ewige, heilige Gott, die berühmteste Person aller Zeit, unser Schöpfer, unser Herr, dass er mit mir und mit dir Gemeinschaft haben will. Und wer sind wir? Spürt ihr, wie unpassend das ist? Er, der perfekte, reine, heilige Gott und auf der anderen Seite wir, kleinen, unwürdigen Sünder. Und doch sagt Gott, ich will mit dir sein. Ich habe alles getan, damit ich mit dir sein kann. Er ist in Jesus, der zweiten Person des dreieinigen Gottes, Mensch geworden. Ist an den Kreuz gegangen, um das, was dich von ihm trennt, deine Schuld zu beseitigen. Und er sagt, siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, die Herzenstür, zu dem werde ich hineingehen. Und ich werde mit ihm essen und er mit mir. Wir werden echte, tiefe Gemeinschaft haben. Alles, was du tun musst, ist im Vertrauen die Tür deines Herzens öffnen. Hast du die Tür deines Herzens geöffnet für Jesus? Hast du Gemeinschaft mit ihm? Kennst du ihn persönlich? Und wenn ja, schätzt du das? Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann so leicht dahin schwimmen durch den Alltag und so rein äußerlich durch die gewohnten Dinge, auch die gewohnten christlichen Dinge des Lebens gehen und durchmachen, meine stille Zeit und Bibel lesen und Gebetszeit und Gottesdienst und sogar Abendmahl feiern und ich kann mit dem Herzen ganz weit weg sein und irgendwie gleichgültig und uninteressiert. Das selbstverständlich nehmen, dass Jesus da ist. Diese Macht der Gewohnheit. Du kannst so leben oder du kannst ausbrechen aus diesem Trott und wirklich mit Gott und seiner Liebe in Verbindung treten. Ja, Herr, du liebst mich und du bist hier. Du sprichst zu mir. Ich darf dir mein Herz ausschütten und du fühlst mit mir. Und wir dürfen deine Kraft erfahren, wenn wir zusammenkommen. Ich darf dir begegnen. Du hast mich erlöst. Und mit Sehnsucht hast du dich danach gesehnt, mit mir Gemeinschaft zu haben. Oh, wow, oh Jesus, ich liebe dich und ich liebe deine Weisheit, ich liebe deine Wahrheit. Ich will auf dich hören. Ich will dich erfahren. Ich will über dich staunen. Ich will dich bewundern. Ich will dir ähnlicher sein. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Gott sich mehr nach uns sehnt, als wir uns nach ihm sehnen. Das ist eigentlich völlig verkehrt, oder? Wir lassen uns abhalten, Wir fallen in Gleichgültigkeit, in geistliche Apathie manchmal. Wir füllen unser Leben so mit dem Fastfood dieser Welt und lassen uns damit begnügen mit materiellen Dingen oder irdischen Beziehungen oder Ablenkungen, der spannende Krimi im Fernsehen oder Erfolg im Beruf, und wir verpassen das lebendige Wasser, das Brot des Lebens, das Jesus ist. In Jeremia sagt Gott durch den Propheten in Jeremia 2, Vers 13, zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, riesige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Ersatzgötzen, die sie sich geschaffen haben, die nicht wirklich befriedigen können, nicht wirklich den Hunger oder den wirklichen Durst unseres Lebens befriedigen können. All dieses Zeug, wo wir denken, oh, das brauche ich und die Beziehung brauche ich und dann wäre ich zufrieden, dann wäre ich glücklich und ich bin gestresst, ich muss mich ablenken. Oh, der Film und das Computerspiel und einkaufen und all dieses Zeug. Statt dass wir zur Ruhe kommen und sagen, ja Jesus, du bist das Brot des Lebens. Du bist der, den ich wirklich brauche. Und wir sind so abgefüttert mit dem Fastfood, dass wir irgendwie den Appetit auf das echte, das gesunde Essen sozusagen verlieren. Und da ist was faul dran an diesem Bild. Dass der ewige, reine, liebende, wunderbare, berühmte, einzige Gott sich nach uns sehnt. Er, der die Quelle des Lebens ist, er, der das Brot des Lebens ist, der allein unser Herz befriedigen kann. Und wir sind lethargisch und abgelenkt und irgendwie zugelullt und kalt und gleichgültig. Da stimmt was nicht, oder? Und ich predige zu mir selbst. Ich habe gestern mit der Jennifer telefoniert, bin unten im Büro gesessen, Computer war an. Wir beten dann, bevor wir uns verabschieden, und ich habe gebetet und dann hat die Jennifer begonnen zu beten und während sie betet, habe ich begonnen hier am Bildschirm, weiß gar nicht mehr was, die Nachrichten oder irgendwelche Werbung zu lesen, und habe mir gedacht, hier, was ist faul mit mir, da stimmt was nicht, oder? Sich diesen heiligen Moment verachte eigentlich. Ne? Wir sind hier im Gebet und du lässt dich ablenken von irgendeinem völligen Schrott und bist mit dem Herzen gar nicht dabei. Und ich bete, dass wenn wir uns heute Jesu Herz vor Augen halten und seine Liebe, diese Sehnsucht, die er nach uns hat, dieses ungeheure Privileg der Gemeinschaft mit Gott, dass wir ausbrechen aus dieser geistigen Lethargie. Und dass wir uns im Glauben nach ihm ausstrecken und dass heute, wenn wir hier zusammenkommen, dass hier wirklich eine Connection, eine wirkliche Begegnung zwischen dir und mir und Gott stattfindet. Man, wäre das nicht ein Hammer gewesen, ein unbezahlbares Vorrecht dabei gewesen sein zu können, damals hier an dem Tisch zu sitzen, beim letzten Abendmahl mit Jesus? Du kannst heute mit Jesus am Tisch sitzen, jetzt, wenn wir Gottes Wort studieren, wenn wir uns nähern an sein Wort. Und später, wenn wir Abendmahl feiern. Öffne dein Herz, wie reich wir gesegnet sind. Vorrecht, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das Abendmahl ist damals genauen traditionellen Ritualen gefolgt. Das war nicht nur irgendwie ein gemeinsames Essen, wenn sich die Israeliten zusammengesetzt haben, um das Passa zu feiern. Das Passamahl, darüber rede ich. Das Abendmahl kommt ja später. Das Passamahl. Hey, da haben sie ihr Leben und ihre Erinnerung geteilt, ihre Erlösung geteilt. Sozusagen sind teilgeworden, haben sich das vergegenwärtigt, dieses erste Passa als die Israeliten zusammengesessen sind, mit den Schuhen an den Füßen, mit dem Stab in der Hand, reisefertig. Und sie haben diese ungesäuerten Brote gegessen, war nicht genug Zeit, den Teig durchsäuern zu lassen, war Eile, und sie haben den Wein getrunken. Und sie haben das Opferlamm miteinander geteilt und haben sich das vergegenwärtigt, was damals passiert ist. In einem gewissen Sinn sind sie Teil davon geworden, von dieser Erlösung, die damals passiert ist. Haben sich die Bedeutung von dem vor Augen gehalten. Waren dabei sozusagen als Gemeinschaft der Erlösten, hatten Anteil daran, waren Nutznießer von dieser damals gewirkten Erlösung. Und das ist nach sehr genauen Traditionen abgelaufen. Da gab es Psalmengebet und dann wurde die erste Runde von dem Essen ausgeteilt. Hier Brot rumgereicht und der Kelch rumgereicht an alle. Und dann kam das nächste Gebet oder die nächste Schriftlesung und dann kam die nächste Runde von Essen. Und so hat wahrscheinlich auch Jesus mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert. Und Jesus hatte den Vorsitz und er redet jetzt zu seinen Jüngern, während er das Essen austeilt. Und er gibt den Dingen eine ganz neue Bedeutung, gibt seinen Jüngern eine ganz neue Erinnerung. Vers 15 zum Beispiel haben wir gelesen. Ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Wahrscheinlich während er das Brot austeilt. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Hier, trinkt Jungs gemeinsam mit mir. Denn ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Also er lehrt sie Dinge, während er das Essen austeilt, während er mit ihnen isst und dieses Passamahl zusammen feiert. Und dann bei einer dieser Essensrunde sagt Jesus im Vers 19, er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist und dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Oder in Matthäus, in der Parallelstelle, Jesus hat gesagt, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Also bevor Jesus ans Kreuz geht und die Jünger verlässt, gibt er ihnen ein Bild für das, was er tun wird. Oder für uns heute, für das, was er getan hat. Und er sagt ihnen in Zukunft, wenn ihr zusammenkommt und Abendmahl feiert, dann denkt daran, was ich für euch getan habe. Vergegenwärtigt euch das bildlich. Jesus hat hier das Passamahl, das war ein Erinnerungsmahl an die Erlösung Israels aus Ägypten, ersetzt durch das Abendmahl, was ein Erinnerungsmahl ist an unsere Erlösung von Jesus. Unsere Erlösung von unseren Sünden. Jesus ist die Erfüllung des Bildes im Passamahl. Das ist erfüllt und jetzt ist das Abendmahl. Es hat eine neue Bedeutung, ein Gedächtnis an Jesus, sein Werk am Kreuz für uns. Und ihr wisst alle, dass es unterschiedliche Ansichten gibt innerhalb der Christenheit von dem, was mit dem Brot und mit dem Wein passiert, während wir Abendmahl feiern. Wird es verwandelt in Jesu Leib, obwohl es äußerlich offensichtlich Brot und Wein bleibt oder nicht? Meines Erachtens verfehlt die ganze Debatte wirklich die Aussageabsicht von Jesus. Ich glaube, Jesus wollte nicht irgendeine philosophische Aussage machen über das Brot, was er in den Händen hält, sondern das Zentrale, das Wesentliche, worum es geht, ist Jesus selbst. Er wollte was darstellen von dem, was er für uns getan hat. Ich meine, legt mal all eure theologischen Definitionen ab, die ihr gehört habt und diese traditionellen Dinge und versetzt euch mal einfach in die Situation der Jünger. Ihr sitzt mit Jesus am Tisch und dann nimmt Jesus ein Brot, so ein großes Fladenbrot, was sie damals gehabt haben, nimmt dieses Brot und sagt, Leute, seht, das ist mein Leib. Dann hat es zerrissen. Was würde euch das sagen? Was würdet ihr denken? Das ist mein Leib. Würdet ihr denken, dass das Brot jetzt irgendwie zu Jesu Leib wird, dass Jesus seinen eigenen Leib in den Händen hält? Ich glaube nicht. Das ist mein Leib. Jesus sagt ihnen etwas, das passieren wird. Da wird was passieren. Seht, das ist mein Leib. Mit mir wird was passieren. Dieser Leib wird zerrissen werden. Ich werde sterben. Im Hebräerbrief wird uns gesagt, dass der zerrissene Vorhang im Tempel eigentlich ein Bild ist für den Leib Jesu, für seinen zerrissenen Leib. Und dann nahm Jesus diesen Becher, diesen Kelch. Stell euch einen Becher vor, der voll ist mit rotem Wein. Und er sagt, dies ist das Blut oder mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Was denkt ihr? Denkt ihr, dass Jesus sagen wollte, ich halte jetzt mein Blut in den Händen, dass der Wein irgendwie verändert wird? Nee, ich glaube, wieder die Aussageabsicht ist, Jesus sagt den Jüngern, dass etwas mit ihm passieren wird. Na, wir reden vom Blutvergießen, wenn ein Mensch getötet wird. Und das Opfer oder das Blut dieser Opferlämmer, dieser stellvertretenden Opferlämmer, wurde gesammelt in ein Gefäß. Und dieses Blut hat das Leben symbolisiert, das dieses Opfer für mich gegeben hat. Zu dem Zeitpunkt, wo das ganze Blut in dem Gefäß drinnen ist, war das Opfer tot. Gestorben an meiner Stelle, gestorben für meine Schuld. Und dann haben sie dieses Blut des Opfertiers im Tempel hineingetragen. Am Versöhnungstag. Der Hohepriester hat es hineingetragen und hat es gespritzt an den Altar und hat es gespritzt auf den Sühnedeckel. Dieser Deckel mit den zwei Cherubim, der auf der Bundeslade war, in der Gottes Gesetz drin war, was uns verurteilt. Und dieses Blut des Opfertiers hat unsere Schuld bedeckt, sozusagen. Wenn Gott drauf gesehen hat, hat er nicht mehr unsere Schuld gesehen, sondern das Blut des Opfertieres, das es bedeckt. Und Jesus hält diesen Kelch in seinen Händen und sagt, hey, seht, das ist das Blut des Bundes, des neuen Bundes, mein Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Ich glaube, was Jesus sagen wollte damit ist, ich werde sterben für euch. Ich werde ein Opfer für euch sein und ich werde mein Leben für euch geben. Und es wird den neuen Bund etablieren. Neu Bund in Beziehung mit Gott zu sein und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Müssen nicht länger irgendwelche Tiere opfern, um mit deren Blut die Sünden kurzfristig zu bedecken. Es ist ein Bild, das ist erfüllt in Jesus. Nee, ab heute könnt ihr auf mein Opfer vertrauen, das ein für alle Mal eure Schuld wegnimmt. In Johannes hat Jesus gesagt, Johannes 6, dass er das Brot des Lebens ist. Und er hat davon gesprochen, dass die Jünger sein Fleisch essen sollen und sein Blut trinken sollen. Undenkbar für Juden, sowas zu tun. Wenn Jesus wörtlich gemeint hätte. Aber in Johannes 6 wird uns gesagt, dass sein Fleisch essen und sein Blut trinken parallel ist oder gleichbedeutend ist mit zu ihm kommen und ihn annehmen und an ihn glauben, dass wir uns mit ihm verbinden im Glauben. Und darum geht es, wenn wir Abendmahl feiern. Jesus sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Was Jesus uns gibt, ist wie so ein Bild von der Geliebten, das wir bei uns tragen, oder dem Geliebten, je nachdem. Für die Frauen der Geliebte, für die Männer die Geliebte, muss man heute auch schon dazu sagen. Es ist wie ein Bild von der Jennifer. wenn wir uns längere Zeit nicht sehen, oder? Und du teilst dein Leben nicht so und du entfremdest dich vielleicht ein bisschen von dieser Person und vielleicht gewöhnst du dich sogar irgendwann ein bisschen dran, wieder an das Getrenntsein. Aber dann telefonieren wir und dann schauen wir dieses Bild an voneinander und wir erinnern uns an die Person und wir erinnern uns an ihre Liebe und wir denken an sie und das wärmt das Herz neu, das belebt die Beziehung neu. Und das ist das Abendmahl für uns. Jesus gab uns ein Bild von seinem Erlösungswerk für uns. Er gab uns was Materielles, was Sichtbares zum Anfassen, was sinnlich Erfahrbares in die Hand, um uns zu helfen eigentlich. Ein Bild, dass wir uns bildlich vergegenwärtigen können und vorhalten können, was Jesus für uns getan hat. Eine bildhafte Predigt sozusagen. Und ihr wisst, ein Bild sagt oft mehr als 1000 Worte. Und es ist eine wunderbare Gelegenheit, Jesus zu begegnen, uns neu auf ihn einzulassen, unser Herz berühren zu lassen von seiner Liebe, wenn wir uns das im Abendmahl bildlich vor Augen halten. Das ist wie wenn ich mit der Jennifer telefoniere, mit ihrem Bild in meinen Händen. Das ist, was das Abendmahl für uns ist. Ein paar Punkte, was das Abendmahl alles bedeutet. Erstens, das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl. Wir denken an Jesus und das, was er für uns getan hat. Wir denken an den Preis, den er bezahlt hat für unsere Schuld. Wir denken daran, dass Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, dass der Preis für unsere Schuld völlig bezahlt ist, dass unsere Schulden völlig beglichen sind. Das war für meine persönliche Schuld, für meine persönlichen Sünden. Jesus hat bezahlt dafür. Ich kann frei sein davon. Daran darf ich mich erinnern. Das Abendmahl ist aber auch ein Verkündigungsmahl. Wenn er das tut, verkündigt er den Tod des Herrn, bis er kommt, hat uns der Paulus gesagt. Wir dürfen uns selbst verkündigen, was Jesus getan hat, jedes Mal, wenn wir das betrachten. Ja, es gilt für dich. Das Abendmahl ist auch ein Festmahl. Leute, wir feiern Abendmahl. Wir feiern seine Vergebung, wir feiern seine Gnade. Ich glaube, Abendmahl soll nicht irgendwie was Trauriges und Trübseliges und irgendwie so depressiv Ernstes sein. Oh, ich armer Sünder, ich bin nicht würdig. Und nee, ist ein Festmahl. Ich darf feiern, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich darf ihn preisen dafür, für dieses Geschenk der Erlösung. Vierter Punkt, das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl, dem wir Gemeinschaft haben mit dem lebendigen, auferstandenen Jesus. Jesus will dir begegnen, wenn du an ihn denkst. Wenn du dir diese Tatsache seiner Liebe und seiner Annahme, seiner Vergebung neu vor Augen hältst und er dir das neu zuspricht. Er will dir begegnen und er will dich stärken in unseren konkreten Versuchungen. Er will unser Gewissen reinwaschen von konkreten Sünden, die wir begangen haben. Wir dürfen frei werden in seiner Gegenwart. Wir dürfen seine Liebe genießen. All das soll passieren, wenn wir Abendmahl feiern und an Jesus denken. Der fünfte Punkt ist, das Abendmahl ist auch ein Bundesmahl. Da sehen wir Gottes Bundeszusage an uns. Na, Jesus hat gesagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Jesu Bundeszusage an dich. Weil du auf Jesu Werk vertraust, bist du gerettet und bist du angenommen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, wenn wir einmal fahren, drücken wir unsere Bundeszusage an Gott aus. Dass wir Gott sagen, ich glaube an dich. Ich mache mich eins mit dir, mit deinen Zielen, mit deinem Willen, mit deinem Erlösungswerk. Ich identifiziere mich damit, das soll für mich gelten. Und ich gebe mich dir hin als lebendiges Opfer. Du bist mein Erlöser und mein Herr. Ich lege sozusagen meinen Fahneneid neu ab, wenn ich Abendmahl feiere. Sag Jesus, ich gehöre dir. Du hast dich selbst für mich gegeben, ich gebe mich dir hin. Sechstens, das Abendmahl ist auch ein Hoffnungsmahl. 1. Korinther 11 schreibt der Paulus, so oft er dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt er den Tod des Herrn, bis er kommt. Hier, Vers 16, ich werde nicht mehr essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Das Hochzeitsmahl des Lammes. Also ein Hoffnungsmahl, wir vertrauen drauf, wir wissen, Jesus wird wiederkommen, wir erwarten das und er wird die Erlösung vollenden. Wenn wir einen neuen Leib haben, wenn wir im Himmel sind mit ihm, und so dürfen wir vorausschauen darauf, wenn wir Abendmahl feiern. Und als letzten Punkt, als siebten Punkt, das Abendmahl ist auch ein Gemeinschaftsmahl mit den Geschwistern als Leib Christi, wie wir von einem Brot essen. Gemeinsam essen damals hat bedeutet, eins zu werden. Und indem wir gemeinsam Abendmahl feiern, wird auch der Leib Christi sichtbar. Was Jesus getan hat, gilt für mich. Ich feiere Abendmahl, aber genauso der neben mir sitzt. Und wir drücken aus, ja, wir sind der Leib Christi. Das zeigt uns schon, dass das Abendmahl für bekehrte Christen ist, für die Gemeinde. Das ist nicht was, was du einfach irgendwie mit einem Sportclub oder irgendwem feierst. Da würde es total die Bedeutung verlieren. Das ist ein Mahl der Gläubigen, die an Jesus denken und sich vergegenwärtigen, was Jesus für uns getan hat und ihm begegnen. Das Abendmahl ist wichtig. Das ist der letzte Punkt, den ich heute machen will. Das Abendmahl ist wichtig. Jesus hat gesagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, dass sie es regelmäßig getan haben. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes, das Abendmahl, und in Gebeten. Sie verharrten darin. Das ist was sie beständig getan haben. Jesus in Matthäus Evangelium hat gesagt, trinkt alle daraus. Alle Christen sollen Abendmahl feiern. Alle Christen sollen regelmäßig an Jesus denken und sich vergegenwärtigen, was er getan hat. So dieses Bild betrachten. Alle Christen sollen das tun. Oh, aber ich kann nicht Abendmahl feiern, ich habe gesündigt. Ja, gerade für die, die sich unrein fühlen und die gesündigt haben, die brauchen es am meisten. Hebräerbrief 4 heißt es, lasst uns mit Freimut hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Aber ich bin nicht würdig. Und manche zitieren 1. Korinther 11 aus dem Kontext. Ich bin unwürdig und denkt an die Kirchengeschichte, die Katholiken machen das heute noch, ihre Fronleichnamsprozessionen. Ich sage immer Happy Cadaver Day. Aber aus einer Zeit, wo die Leute gedacht haben, ach, das Abendmahl feiern, das ist so heilig und wir sind so unwürdig, dass die Kirche gar nicht mehr erlaubt hat, dass die Menschen Abendmahl feiern. Nur der Priester durfte das tun. Aber alle anderen, die durften dann einmal im Jahr die Hostie anschauen, wenn sie Umzug gemacht haben damit durch die Stadt. Wir sind unwürdig, zu ihm zu kommen. Ja, das stimmt, wir sind nie würdig in uns selbst. Ganz egal, was für ein guter Mensch du bist nie würdig in dir selbst, zu Jesus zu kommen. Aber Jesus hat uns würdig gemacht, Amen. Und so dürfen wir Abendmahl feiern. Nicht aus uns, wegen uns, sondern wegen ihm, weil er uns würdig gemacht hat. Wir dürfen an seinem Tisch kommen. Und Leute, wenn wir gesündigt haben, ist der biblische Weg nicht, dass wir rumsitzen und sagen, oh, ich bin unwürdig und oh, armes Ich. Nee, wir bekennen unsere Schuld, bekennen und dass wir zu Jesus laufen damit. Nicht irgendwie selbst so ein Selbstkasteiungsritual durchmachen. Oh, ich bin so unwürdig, aber naja, ich hoffe, irgendwie kann ich mich würdig machen, wenn ich jetzt brav bin die nächste Woche, dann kann ich nächste Woche vielleicht zum Abendmahl kommen und feiern. Nee, das ist Gesetzlichkeit. Gott sagt, unsere Gerechtigkeit, unsere Selbstgerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. So viel zu deinem Bravsein die nächste Woche. Jesus ist der Einzige, der uns würdig macht und der uns reinwaschen kann von unseren Sünden. Und die Bibel sagt uns im 1. Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und dass er uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also lass dich nicht abhalten, von so komischen gesetzlichen Gedanken zu ihm zu laufen. Das ist das Tragische. Oft kommen wir Christen nicht zu ihm, wenn wir es am meisten brauchen. Und er sagt, gerade dann komm, mit Freimut vor dem Thron der Gnade, damit du Hilfe findest und Gnade findest. Wir dürfen kommen, wir sollen kommen. Manche Gemeinden lassen nicht zu, dass alle Gläubigen zum Abendmahl kommen. So eine Zweiklassengemeinde, nur die Mitglieder dürfen Abendmahl feiern. Wo ist das in der Bibel? Manche führen eine Altersgrenze ein. Ich glaube, auch das ist nicht biblisch. Hey, die einzige Voraussetzung, das Abendmahl zu feiern, ist, dass du bekehrt bist, von neuem geboren bist, dass du verstehst, was du tust und dass du bereit bist, das in einer würdigen Haltung zu feiern. Das kann bei einem mit 5 Jahren der Fall sein, beim anderen vielleicht mit 60. Aber ich würde nie eine Grenze einführen, wo ich sage, oh, die Gruppe, ihr dürft nicht kommen, aber ihr dürft kommen. Nee, wenn du ein Kind Gottes bist, dann lass dich nicht abhalten, Abendmahl zu feiern. 1. Korintherbrief 11 schreibt der Paulus, viele unter euch sind schwach und krank, weil sie den Leib des Herrn, sein Werk am Kreuz, nicht richtig beurteilen, nicht richtig genug respektieren, nicht genug schätzen, nicht richtig in Anspruch nehmen und es wirklich nutzen, was Jesus für uns getan hat. Vielleicht meint er auch den Leib Christi als Gemeinde, die Geschwister, weil sie die Geschwister gering geschätzt haben und nicht geliebt haben. Das war das Problem der Gemeinde in Korinth. Die Leute sind zusammengekommen, nur um zu essen. Und die waren egoistisch, die waren rücksichtslos gegen die anderen Geschwister. Und manche haben sich besoffen, bevor es überhaupt zum Abendmahl gekommen ist. Na, die haben erstmal einen Potluck gefeiert, wo jeder Essen mitgebracht hat und sie haben gemeinsam gegessen. Und dann am Schluss wollten sie Abendmahl feiern. Und Paulus sagt, es ist unmöglich, das Abendmahl zu feiern, weil die Leute waren schon besoffen. Und da war Streit da und Entzweiung und so sind sie gar nicht dazu gekommen. Es war unmöglich, Abendmahl zu feiern unter diesen Umständen. Es war den Leuten scheinbar auch nicht wichtig. 1. Korinther 11, 20, wenn ihr zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrnmahl zu essen. Sie haben das alles nicht geschätzt. Und der Herr hat sie gezüchtigt dafür. Also wenn wir Abendmahl feiern, dann wollen wir das mit Ernsthaftigkeit tun. Das ist wichtig. Mit Respekt vor Gott. Nicht in einer unwürdigen Art und Weise. Und darum geht es hier. 1. Korinther 11, Abvers 27. Wer unwürdig, das heißt mit einer unwürdigen Haltung, mit einer unwürdigen Einstellung, in einer unwürdigen Art und Weise das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Auf gut Deutsch, er sündigt. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Also wenn du es nicht ernst meinst, dann würde ich sagen, feier lieber nicht Abendmahl. Aber jedes ernsthafte Kind Gottes soll Abendmahl feiern. Das ist wichtig für uns. Das ist wichtig für unsere geistige Gesundheit. Genauso wie es wichtig ist für unsere Ehe, dass die Jennifer und ich regelmäßig telefonieren und dass wir uns die Bilder vor Augen halten, damit wir das Herz warm halten, die Beziehung am Leben halten. Zumindest in unserem Herzen. Ich meine, die Beziehung ist da, ob wir das fühlen oder nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Das Herz brennt füreinander. Und so wie ich an Jennifer denken muss, So müssen wir als Nachfolger Jesu Abendmahl feiern und ihn betrachten, damit unsere Liebe nicht erkaltet. Wie feiern wir Abendmahl praktisch? Es ist nicht nur was, was wir irgendwie äußerlich schnell ein bisschen Brot austeilen, ein bisschen Wein austeilen und tschüss. Nee, das Erste ist, dass wir innehalten. Dass wir auf sein Kreuz schauen, wirklich bildlich. Dass wir uns das vor Augen halten, über sein Werk nachdenken. Und dann, dass wir uns selbst prüfen. Dass wir Jesus sagen können, wie David im Psalm 139, erforsch mein Herz. Und sieh, ob irgendwie ein falscher Weg in mir ist. Zeig mir, wo ich mich verunreinigt habe, wo ich gesündigt habe, wo meine Einstellung falsch war. Und dann darf ich ihm das bekennen. Und darf sagen, ja Jesus, das ist Sünde, ich stimme mit dir überein. Das ist, was Bekennen bedeutet. Das muss raus aus meinem Leben. Das hat keinen Platz in mir, das ist falsch. Aber ich darf mir gleichzeitig den Preis vor Augen halten, den Jesus bezahlt hat. Es ist vollbracht. Und ich darf das in Anspruch nehmen und darf sagen, Jesus, danke, dass du für diese konkrete Sünde, die mir gerade bewusst geworden ist, danke, dass die bezahlt ist, dass ich Vergebung haben kann. Und ich nehme das jetzt im Glauben für mich in Anspruch und ich preise dich dafür, ich danke dir dafür, danke, dass du mich erlöst hast davon, befreit hast davon. Und ich darf seinen gebrochenen Leib betrachten, darf daran denken, dass er sein Leben zerbrechen ließ für mich. Und ich darf mir vergegenwärtigen, das, was in Römer 6 steht, dass mein alter Mensch mit ihm gekreuzigt wurde, als er am Kreuz hing und mit ihm gebrochen wurde. Das heißt, ich bin nicht mehr dasselbe wie vor meiner Bekehrung. Die Sünde muss mich nicht mehr beherrschen. In Jesus haben wir schon Sieg über Sünde. Und ich darf auch das im Vertrauen annehmen und mich ihm neu hingeben, damit er sein Leben durch mich lebt. Damit sein Wille geschieht in meinem Leben. Im Abendmahl darf ich eine neue Hingabe machen. Mein Leben in seine Hände legen. Sagen, Jesus, hier bin ich, tu mit meinem Leben, was du willst. Ich will alles dir geben. Ich gebe mich dir hin, weil du dich mir hingegeben hast. Ich meine, was sonst kann ich tun, wenn ich es betrachte? Seine Hingabe an mich. Ich gebe mich dir zurück. Und ich erwarte, dass du mich stärkst, wenn ich jetzt Abendmahl feiere, wenn ich Gemeinschaft mit dir habe. Weil es ist immer das Resultat, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, wenn diese Connection stattfindet, ist, dass wir gestärkt herausgehen davon und zugerüstet für unser Leben, für ihn. Also Abendmahl ist nicht schnell, schnell mal ein Brot essen und einen Schluck Wein oder Traubensaft trinken. Das soll nicht eilig oder gedankenlos oder gleichgültig passieren. Nee, das ist Kommunion, Gemeinschaft, nachdenken, hören, danken, lobpreisen, feiern, anbeten, mich berühren lassen, mich stärken lassen. Darum geht's. Also komm an den Tisch des Herrn. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, Jesus zu begegnen und von ihm gestärkt zu werden. Und wenn du hier bist, irgendjemand, und du bist dir bewusst, du hast Jesu Erlösungswerk noch nie persönlich für dich persönlich in Anspruch genommen, dann ist eine wunderbare Gelegenheit, es zu tun. Das zu tun, bevor du Abendmahl feierst. Wenn du dir vor Augen hältst, wow, das ist, was Jesus für mich getan hat. Oh Jesus, ich möchte es annehmen im Glauben, das soll für mich gelten. Komm in mein Leben als mein Erlöser und sei du mein Herr, ich möchte dir mein Leben geben. Wir wollen jetzt Abendmahl feiern. Und wir wollen uns ein bisschen Zeit nehmen dafür. Markus wird ein paar Lieder spielen. Und lass uns Zeit nehmen, wirklich Gemeinschaft zu haben. Wirklich diese Connection mit Jesus zu machen, während wir an ihn denken und uns bildlich vor Augen halten, was er für uns getan hat. Jesus sagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, Gemeinschaft mit euch zu haben. Ich lese euch zum Abschluss nochmal vor aus dem Korintherbrief, Kapitel 11. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Lasst uns das jetzt tun, lasst uns an Jesus denken.